Erfahrungen eines Gemeindepfarrers. Wie und warum bin ich Pfarrer geworden? Sie können das übertragen. Wie und warum bin ich Schwester geworden? Ich stelle diese persönliche Frage ins Licht und unter den Schutz der Worte aus dem 139. Psalm. Ich lese zunächst die ersten Verse. Herr, du erforschest mich, kennest mich. Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es. Du verstehst meine Gedanken von Ferne. Ich gehe oder liege, so bist du um mich und siehst alle meine Wege. Denn siehe, es ist kein Wort auf meiner Zunge, das du, Herr, nicht wissest. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Solche Erkenntnis ist mir zu wunderbar, zu hoch. Kann sie nicht begreifen. Gott, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Gott nimmt Kenntnis vom Einzelnen. Wir sind für Gott nicht eine anonyme Menschheit. Sand am Meer. Ein Ameisenhaufen oder Computernummer. Gott nimmt Notiz vom Einzelnen bis in die kleinsten Details. Er weiß, ob ich sitze oder stehe, ob ich Weg und Steg gebrauchen kann oder liegen muss. Gott beachtet, was wir reden. Ja, noch bevor ein Wort Wort wird, wenn es noch als Gedanke oder Gefühl in mir verborgen ist, weiß es Gott schon. Kann Gedanken lesen. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Beim Einsteigen in ein Taxi stand vor einiger Zeit dieses Wort auf einem unscheinbaren Klebstreifen ums Lenkrad gewickelt. Nicht nur der Taxichauffeur in seinem Straßendienst. Jeder Beruf, auch der Schwesternberuf, auch und erst recht der Pfarrer ist auf Schutz und Bewahrung angewiesen. Das ist das eine, das ich sagen darf im Lichte dieses Psalmes. Der Gott, der vom Einzelnen Notiz nimmt, der auch jede von uns kennt, hat seltsamerweise auch mich gekannt. Das ist Trost. Es könnte aber auch unangenehm sein, derart sein Leben lang unter Kontrolle zu stehen. Indem Gott uns auf den Mund und auf die Finger schaut. Der Mann des 139. Psalmes weiß das auch und gibt es offen und ehrlich zu, dass es Situationen gab in seinem Leben, da er sich überlegte, wie er sich der Kontrolle Gottes entziehen, wie er vor Gott fliehen könnte. Wo soll ich hingehen vor deinem Geist? Wo soll ich hinfliehen vor deinem Angesicht? Führe ich himmelwärts, so bist du da. Bettete ich mir in die Hölle, siehe, so bist du auch da. Nähme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer, im fernsten Osten, so würde mich auch da deine Hand führen und deine Rechte mich halten. Spräche ich, Finsternis möge mich decken, so muss auch die Nacht Licht um mich sein, denn auch Finsternis nicht finster ist bei dir. Ob hinauf oder hinab, himmelwärts oder höllenwärts, ob in den fernsten Osten oder Westen, Süden oder Norden, es ist nun einmal kein Ort denkbar, wo Gott nicht wäre. Das heißt, Fluchtversuch vor Gott gelingt nicht. Fluchtversuch vor Gott gelingt nicht. Und wir sagen, Gottlob gelingt denn nicht. Das ist das Zweite, was ich im Rückblick auf mein Leben feststellen darf. Warum ich Pfarrer wurde. Fluchtversuche gelangen mir nicht. Gottlob nicht. Und nur noch ein Drittes. Gott kennt uns, bevor wir uns selber kennen. Bevor unsere Eltern uns kennen. Du hast meine Nieren bereitet und hast mich gebildet im Mutterleib. Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke und das erkennt meine Seele wohl. Es war dir mein Gebein nicht verborgen, als ich im Verborgenen gemacht ward, als ich gebildet ward unten auf der Erde. Deine Augen sahen mich, als ich noch unbereitet war. Und alle meine Tage waren auf dein Buch geschrieben, die noch werden sollten, als derselben noch keiner da war. Bevor wir in die Geburtsregister auf Erden eingetragen werden, sind wir schon bei Gott eingeschrieben. Ein Menschenleben ist somit nicht Produkt eines blinden Zufalls. Hinter jedem Menschendasein, hinter ihrem Menschendasein und meinem Menschendasein steht die jenseitige, verborgene, göttliche Planung. Gott hat seinen Plan mit jedem von uns, auch mit mir. Was jeder von seinem Beruf und Leben sagen darf, gilt auch von mir. Gott kennt mich. Gott ließ mir die Fluchtversuche nicht gelingen. Trotz meiner vielen Anläufe. Und Gott hat einen Plan. Mit uns allen, auch mit mir. Am 1. Oktober 1925, nach dem Ersten Weltkrieg, wurde ich Pfarrer. Warum und wie ist mir, wie schon angedeutet, unbegreiflich. Von meiner Herkunft lässt sich diese Berufswahl niemals herleiten. Im Gegenteil, es war menschlich gesprochen rein unmöglich, dass ich hätte studieren können. Mein Großvater väterlicherseits, Isaac hat er geheißen, Isaac Lütti, war Bauernknecht in Lützelflüe. Er war noch Konfirmand von Jeremias Gotthelf. Das Einzige, was er von ihm erzählte, war, der sei ein strenger Herr gewesen. Und habe am Morgen in der Unterweisung die Tageszeitung gelesen. Aber man habe aufpassen müssen, der habe durch die Zeitung hindurchgeschaut. Mein Vater, Jakob Lütti, Dorfkäser von Beruf, starb 39-jährig am 9. Januar 1905 von 6 Kindern weg. Das älteste 11-jährig, das jüngste 3 Monate alt. Ich hatte eben den 4. Geburtstag hinter mir. An den lieben Verstorbenen sind mir einige, vor allem liebe und freundliche Erinnerungen geblieben. Wir sehen daraus, was einem Kind Eindruck macht. Zum Beispiel, wenn er vor der Käserei mit Käseresten die Tauben fütterte, die ihm um den Kopf herum flogen. Wenn er aus dem Keller heraufkam mit einem Stück Käse und mir im Vorbeigehen ein Stücklein davon hinwarf. Wenn er mit dem Fahrrad von einem Geschäftsunternehmen heimzukam, ich ihm entgegenlief, stieg er jeweilen vom Rad und nahm mich die letzten 10 Meter noch mit aufs Rad. Wenn er am Sonntagnachmittag mit der Mutter vor dem Haus saß und einmal ein wenig Ruhe genoss und uns zuschaute, wie wir auf der Straße miteinander spielten, das konnte man damals noch auf Dorfstraßen spielen. Durch die Eltern beachtet sein beim Spielen, schon das ist ein großes Erlebnis. Und den Eltern gesehen sein. Und dann, wie er oben am Mittagstisch saß, rechts und links ein Knecht, dann die Mutter mit uns 6 Kindern, der Vater die Hände gefaltet, die Stirne darauf gestützt, dass unser Vater betet. Das sind einige Erinnerungen des 4-Jährigen. Etwas offenbar Charakteristisches pflegte uns die Mutter von ihm zu erzählen. Sie half ihm oft in der Käserei. Einmal habe sie 200 Butterstücklein modelliert. Die Kontrollwaage zeigte darauf, dass sie aus irgendeinem Grund 3 Gramm untergewichtig waren. Ach, 3 Gramm, was ist das schon? Das merkt doch die Kundschaft nicht. Der Vater knetete sie alle zusammen und begann das Modellieren noch einmal von Anfang an. Nach dem Tod des Vaters begleitete ich die Mutter Jahre hindurch an Sonntagnachmittagen aufs Grab, wo sie weinend den Blumenschmuck ordnete. Der frühe Verlust des Vaters war ein Schlag. Seltsamerweise äußerte sich die Mutter später einmal: Wir wären dank der beruflichen Tüchtigkeit des Vaters wahrscheinlich reiche Leute geworden. Und davor habe uns wahrscheinlich der Vater im Himmel bewahren wollen, durch den frühen Tod. Wir mussten aus der Käserei ausziehen, in eine Dreizimmerwohnung. Es war das damalige Wohnen, wie es heute ist, wissen wir schon. Ein Zimmerchen mit zwei Doppelbetten für uns vier Brüder, eins für Mutter und die zwei Schwestern und ein Wohnzimmerchen für den Empfang von Besuch. Die Mutter eröffnete, nachdem wir fort mussten, im Bauern- und Fabrikdorf ein kleines Geschirrlädelein, das sehr gut ging mit Kochgeschirr und florierte, denn das ganze Dorf kannte sie. Die Lieferanten, die Bauern und die Konsumenten, die Fabrikarbeiter, man kannte sie. Nach einem Jahr erklärte der Lieferant, er dürfte ihr das Geschirr nicht mehr liefern. Warum? Der Gemeindepräsident hatte auch ein Geschäft. Und auch Geschirr. Und hatte ihn vor die Wahl gestellt, entweder belieferst du die oder mich. Und er hat dann natürlich den älteren Kunden gewählt. Gemeindepräsident war auch Präsident der Witwen- und Waisenkommission. Mutter arbeitete von jetzt an als Heimarbeiterin für die Uhrenfabrik. Die Geschwister erlernten Berufe auf sehr verschiedenen Wegen. Der eine arbeitete als Käser, der andere als Mechaniker. Die Schwestern Bürohilfen, alle in der Fabrik. Drei Erlebnisse beeinflussten unter anderem meine Jugend. Der Bauernhof, die Fabrik und das Spital. Zunächst der Bauernhof. Als Käsersfrau in unserem Bauern- und Fabrikdorf sah die Mutter die vielen Kinder, deren beide Eltern in der Fabrik gehen mussten, sich im Dorf herumtreiben. Das wollte sie uns nach Verlassen der Käserei ersparen. Darum suchte sie für jedes von uns einen guten Bauer, bei dem wir in der Zwischenschulzeit und in den Ferien arbeiteten. Um ein Löhnchen. Ich mag mich an meinen ersten Lohn erinnern. Es waren 50 Rappen. Mein Bauer war kinderlos und außerordentlich großzügig mir gegenüber. Früh schon anvertraute er mir die Pferde, allerdings mit der Anweisung, wenn du auf die Landstraße kommst mit den Pferden und für den Fall es käme ein Auto, musst du sofort absteigen und die Pferde halten, denn in der Vorasphaltzeit gab es eine Staubwolke, wenn ein Auto kam. Beim Obstpflücken durfte ich die hohe Leiter besteigen. Auch da ein Erlebnis. Einmal gab es wenig Kirschen. Sie waren sehr teuer. Bevor wir zum Pflücken gingen, schickt mir der Vater, der Bauer, ein Päcklein Stumpen, Zigarren zu holen. Und bietet dem 13-Jährigen eine Zigarre an. Unbegreiflich. Warum? Merkte ich erst auf der Leiter, damit ich nicht zu viel esse, sondern ich Stumpen rauche. Das ist Bauernschlauheit. Er ließ mich unter die Kühe zum Melken. Lauter Spitzenerlebnisse. So bekam ich Einblick in die Landwirtschaft, in dasjenige Gebiet, in dem wie kaum an einem anderen Ort der Umgang mit Werkzeug, Maschine, Pflanze, Tier und Mitmenschen, alles beieinander ist. Dann die Fabrik. Jemand musste jede Woche einige Male, weil Mutter Heimarbeiterin war, zum Holen oder zum Abliefern von Arbeit in die Fabrik. Und das musste ich sehr oft. Unvergesslich ist mir der Einblick in die langen Reihen von Werkbänken und Tischen, an denen Frauen und Töchter saßen, sehr oft zum Arbeiten Lieder singen. Nostalgische Lieder. Schön ist die Jugend, sie kommt nicht mehr und so weiter. Um 9 und 16 Uhr stellten die Männer auf eine Viertelstunde die Maschinen ab zum gemütlichen Einnehmen eines Imbisses. Dann erlebte ich, wie der freie Samstagnachmittag eingeführt wurde. Ich arbeitete beim Bauer und als die Arbeiter vorbeispazieren, fluchten wir über diese Faulenzer, dass sie am Samstagnachmittag spazieren gingen. Aber als dieser freie Samstagnachmittag eingeführt war, wurde die Imbisspause abgeschafft und das Singen verboten. Konzentrierung der Arbeit. Im Jahre 1918, während der Grippezeit, durfte ich als Gymnasiast, weil es krankheitshalber viel leere Plätze gab, ausnahmsweise, sonst durfte man das nicht, als Schüler 3 Monate im Fabriksaal an einer Stanze arbeiten. Und war nicht wenig enttäuscht über das unkameradschaftliche Klima im Saal. Ich hätte mir das viel idealer vorgestellt. Das gegenseitige Rivalisieren und das Liebedienern den Vorgesetzten gegenüber. Mich empfingen sie mit Hohn und Spott. Was will jetzt da dieses Schülerlein bei uns? Und ich wurde bös und fing an zu krampfen und brach ihnen den Akkord, ohne dass ich es wollte. Ein drittes Jugenderlebnis wurde außer dem Bauernhof und der Fabrik das Spital. Als Schüler 1917 wurde ich ins Kantonsspital eingeliefert, nachdem der Arzt 4 Tage gewartet hatte, und mich schließlich fragte, ob ich nicht lieber ins Spital gehen wolle. Ich sagte ja. Die Mutter war beleidigt, weil sie dachte, sie habe mich zu wenig gut gepflegt. Ich hatte dann einen geplatzten Blinddarm und lag 5 Wochen im großen Männersaal mit 23 Mitpatienten zusammen. Das gab es damals. Da wurde gelacht und geweint, geflucht und gebetet, und keine Nacht verging, ohne dass gestorben wurde. Perforierter Blinddarm war in der Vorpenicillinzeit, das wissen Sie als Schwestern, unheilbar. 5% überlebten, wie mir ein Mediziner sagte. Seltsam. Ich gehöre zu den 5% Überlebenden. Seltsam. Und nun durfte ich menschlich gesprochen absolut unerklärbar nach 6 Jahren Primarschule, nach 7 Jahren Gymnasium an den Universitäten Bern, Tübingen, Zürich und ein Semester bei den Waldensern in Rom 5 Jahre lang Theologie studieren. Im ganzen 18 Schuljahre. Dank der Großzügigkeit meiner Angehörigen, die für mich in die Fabrik gingen. Dank 2 Auslandsstipendien, das war damals Inflationszeit, mit 300 Franken war ich in Tübingen Millionär, damals. Auch der Lehre war tief, das ist der Grund, warum ich Auslandssemester machte. Dank einem Darlehen von 4.000 Franken auf 5 Jahre unverzinslich durch das Erziehungsdepartement im Kanton Solothurn. Das wurde so finanziell möglich. Sparsamkeit war allerdings dabei großgeschrieben. Im Volksrestaurant gab es Mittagessen für 60 Rappen bis zu 1,20 Franken. Wenn ich mir ausnahmsweise einmal eins für 1,20 Franken leistete, dann nahm ich 2 für 60, weil das ein klein wenig mehr war als 1 für 1,20. Im Stadtanzeiger war ein Zimmer ausgeschrieben mit der Bemerkung für einen sauberen Arbeiter. Also, ich bewarb mich darum. Ein Arbeiter war ich auch und sauber möchte ich auch sein. Kam an und erhielt nebenbei Einblick in eine durch Alkoholsucht des Mannes gefährdete Ehe und Familie. Man lernt immer etwas. Das haben Sie auch erfahren. Hautnah und schmerzlich erlebte ich von Jugend an die Nöte der Arbeiterschaft, das soziale Problem. Wenn ich als Kind den Leuten im Dorf zuhörte, die über die Roten und über die Schwarzen fluchten, dann meinte ich lange Zeit, es handelte sich um eine besonders böse Sorte von Hunden. Erst allmählich merkte ich, dass die Roten die Sozialisten waren und die Schwarzen die katholisch-konservativen. Im Jahr 1912 erschütterte eine Aussperrung, Streik von oben, eine Aussperrung eine dreimonatige Schließung der Uhrenfabrik, das ganze Dorf. Dann 1918 der Generalstreik. Im Generalstreiknachmittag sandte Mutter meinen jüngeren Bruder und mich in den Garten zum Jäten. In der Nachbargemeinde gab es Tote. Mein jüngerer Bruder war weggegangen in die Nachbargemeinde, um mitzuerleben, und kam bleich zurück, es sei einer neben ihm getroffen worden. Die Wirtschaftskrise nach dem Ersten Weltkrieg nötigte von den 1500 Einwohnern des Dorfes, deren 154, die zwischen 1920 und 1930 nach USA auswanderten. 10% der Dorfbewohner. Und USA war noch immer das Land der Hoffnung damals. Darunter 4 meiner Geschwister. Auf die Frage der Mutter, übrigens 2 ältere Brüder, die leben noch drüben. Der Jüngste ist während dem Zweiten Weltkrieg verschollen, verschwunden, spurlos. Wir wissen nichts von ihm. Auf die Frage der Mutter, ob wir 2 nicht auch nach USA auswandern wollten, wenn ja der Großteil der Familie drüben ist, musste ich Nein sagen. Was mir damals zu bedenken gab, war die freikirchliche Struktur der Gemeinden in USA. Ich konnte mir nicht vorstellen, wie ich vor einer Gemeinde predigen sollte, wissend darum, dass dieses vor mir sitzende Gemeindeglied so viel, jenes so wenig und jenes so viel an meine Entlöhnung bezahlt. Warum ich damals überhaupt die Theologie als Fach und den Pfarrerberuf wählte, diese Berufswahl war ein Jahre hindurch dauernder schwerer Kampf. Mein Glaube war in mancherlei Krisen hineingeraten. Krisen, Anfechtungen ausgeliefert. Als Kleinkind besuchte ich die katholische Kleinkinderschule im Dorf. Da durfte ich im Weihnachtsspiel den Josef spielen. Wenn ich ein Mädchen gewesen wäre, hätte ich als Evangelischer kaum die Maria spielen dürfen. Es nahm mich damals immer Wunder, ob die Schwester, die Nonne, hinter ihrer Haube auch Haare habe. Weil es in unserem Dorf damals keine evangelische Kirche gab, mussten wir 5 Viertelstunden weit zu Fuß in ein evangelisches Dorf zur Predigt gehen. Ich mag mich an meinen ersten Predigtbesuch erinnern. Von dem, was der Pfarrer sagte, verstand ich nichts. Während der ganzen Predigt fürchtete ich, der Pfarrer, ein hoher Herr, auf einer kleinen Kanzel könnte herunterfallen. Ich habe das später oft gedacht. Man könnte herunterfallen von der Kanzel. Aber wenn ich von der Predigt auch nichts verstand, dass die Mutter an einem Sonntagmorgen 5 Viertelstunden hin und zurück zu Fuß ging, hinterließ bei mir den Eindruck, eine Predigt müsse eine sehr wichtige Sache sein. Das blieb. Die ersten 2 Schuljahre verbrachte ich dann bei einer Patin in einem evangelischen Dorf. Es war ein altes Schulhaus. Eine elektrische Beleuchtung gab es nicht im Schulzimmer. Nur im unteren Stock, wo der Gemeinderat am Abend Sitzung hatte. Dort gab es elektrisches Licht. Bei uns nicht. Und nun die Folge davon. Darum konnte die Lehrerin im Winter die erste Stunde nichts mit uns anfangen, was die Augen brauchte, weshalb sie uns jeden Morgen eine biblische Geschichte erzählte. Ein kleines Persönchen, sie kam frisch vom Seminar, und sie tat das so geistbeeinflusst, dass in jenen 2 Jahren bei mir, wenn ich recht sehe, der Grund gelegt wurde zum Interesse für die Schrift, für die Heilige Schrift. Der Grund fürs Vertrauen zur Bibel. Im Konfirmandenalter kam ich in ein Jahrzehnt andauernde Glaubensnot. Von der Konfirmation blieb mir nur in Erinnerung, dass ich an diesem Tag zum ersten Mal einen Hut und weißes Hemd trug. Mein Konfirmandenspruch lautete: In uns ist nicht Kraft. Wir wissen nicht, was wir tun sollen. Unsere Augen sehen nach dir. 2. Chronik 20. Ich meinte, der Pfarrer gebe mir mit diesem Spruch eine Leistungsnote und wurde wütend. In der Annahme, der Pfarrer sehe mich an als einen Versager, der nichts kann und nichts weiß, nicht weiß, was er will. Den Spruch versorgte ich wütend im Estrich. Im Gymnasium wurde dann die christliche Glaubensbasis immer mehr überdeckt durch den deutschen Idealismus. Die Apostel und Propheten wurden verdrängt durch die Dichter und Denker. Goethe und Schiller waren unsere Evangelisten. An der Theologischen Fakultät in Bern dominierte damals der Liberalismus. Es gab 2 extrem liberale Fakultäten Bern und Leiden in den Niederlanden, so dass ich auch da immer weiter vom Glauben wegkam. Von da an begann ein Ringen um die Frage, ob ich immer noch Pfarrer werden wolle oder ob ich auf Germanistik hinüberwechseln solle, um Deutschlehrer oder Journalist zu werden. Gottes verborgener Plan verhinderte diesen meinen Fluchtversuch. Über mein Deutschlandsemester schrieb ich damals in einer liberalen Schweizer Zeitung, in der Wochenendausgabe für 29 Sonntagsnummern Artikel über das Thema ein fahrender Schüler, was er in deutschen Landen sah, hörte und dachte. Ich war stolz darüber, endlich mein Brot selber verdienen zu können. Ich war durch diesen Erfolg bereits entschlossen zum Journalismus. Ich hoffte, jetzt werde ich endlich meine Studienkosten selber zahlen können. Der Chefredaktor gratulierte mir. Er habe mir Gelegenheit gegeben, zu einer wertvollen Schnupperlehre für meinen künftigen Journalistenberuf. Honorar gebe es keines. Das war die Ohrfeige, die nicht der Zeitungsboss mir ab für ab folgte, sondern jene verborgene Hand, die meinen Fluchtversuch verhinderte. Nun fing ich endlich an, Theologie zu studieren. In Zürich lernte ich durch Leonhard Ragatz und Hermann Kutter die beiden Blumhardt kennen. Aus den Berichten aus Möttlingen und Bad Boll wurde mir endlich klar, dass die biblischen Wunder nicht Märchen sind, sondern reale gottgewirkte Eingriffe, die sich auch im Europa des 20. Jahrhunderts in nächster Nähe ereignen konnten. Mit dem Rest am Taschengeld, 16.30 Franken, stand ich am Schluss des Zürcher Semesters vor einer evangelischen Buchhandlung und sah das Buch des Halbverrückten, den meine liberalen Lehrer nach Noten widerlegt und belächelt und verspottet hatten. Ich kaufte das Buch des Halbverrückten. Pfarr Karl Barths Römerbrief. Nach Hause zurückgekehrt, war Mutter krank. Pflegte sie 3 Wochen, las Barths Römerbrief und wurde endlich Pfarrer. So kann Gottes Plan unsere Fluchtversuche verhindern. Ich bin überzeugt, fast jedes von uns hätte einiges von solch verhinderten Fluchtversuchen zu erzählen. Es gibt im Verhältnis zu Gott eben nur eine Flucht, die gelingen darf, Gottlob. Und das ist Zuflucht. Am 1. Oktober 1925 wurde ich Pfarrer in 2 kleinen Bauern- und Fischerdörfern am oberen Bielersee. Es gab damals noch kein Lernvikariat an der Fakultät in Bern. Man kam praktisch unvorbereitet in die Gemeindearbeit. Ich war entschlossen, die Gemeinde so zu übernehmen, wie sie war, ohne zunächst etwas ändern zu wollen. Wenn etwas anders werden sollte, was zu hoffen war, dann machte es unter dem Einfluss des Wortes geschehen, und nicht, weil ich nun da war. Ich ließ mir vom Segeristen den gebräuchlichen Vorgang der Gottesdienste, der Taufhandlung und der Abendmahlsfeier genau erklären. Dieser Segerist, ein Original, ein alter Mann, der vor mir schon 6 Pfarrer erlebt hatte, setzte mich genau ins Bild. Am Schluss der Gespräche legte er mir die Hand auf die Schulter und sagte, ja, Herr Pfarrer, ihr seid jetzt der 7. unter mir. Ja, Herr Pfarrer, Sie sind jetzt der 7. unter mir. Diese 6 Jahre Gemeinschaft mit einer Bauernbevölkerung sind mir unvergesslich. Als junger Mann mit noch wenig Erfahrung hatte ich einen geheimen Respekt vor den erfahrenen Gemeindegliedern. Immer wieder hatte ich dabei Gelegenheit, über die reife Lebensweisheit dieser Männer und Frauen zu staunen. Wenn man zum Beispiel übers Wetter klagte, ich klagte einmal den Bauern neben mir, es war im Sommer, im August, es sei so heiß. Und der antwortet, ja, Herr Pfarrer, es war den ganzen Winter nicht so heiß. Und wenn man sonst übers Wetter klagte, konnten sie einem entgegenhalten, das Wetter zahlt sich gern. Das Wetter zahlt sich immer. Auf 3 Jahre verteilt gleicht es sich aus. Eine alte Bäuerin äußerte sich über eine Ehe, die auseinanderzubrechen drohte. Das war eine Mitleidheirat. Mitleidheiraten sind gefährdet. Es ist in der Tat problematisch, einen Menschen aus Mitleid zu heiraten, in der Hoffnung, man könne ihn dann ändern. Das ist gefährlich. Solche Weisheiten kommen einem entgegen. Oft sagte ich mir damals im Stillen, der Mensch habe 2 Augen, 2 Ohren, und nur einen Mund. Darum müsse man 2-mal so viel beobachten, 2-mal so viel zuhören wie reden. So machte ich mir das Beobachten und das Zuhören zur Pflicht und erst an 3. Stelle das Reden. Darum machte ich Hausbesuche, so oft es ihre Arbeit in Feld und Stall erlaubte, hörte zu, was die Leute aus ihrer Lebenserfahrung erzählten. Gleichzeitig vertiefte ich mich in die Heilige Schrift. Jetzt, wo das Studium hinter mir war. Und dann versuchte ich am Krankenbett, an den langen Winterabendzusammenkünften und in den Sonntagspredigten, was ich aus der Bibel glaubend sah und hörte, mit dem zusammenzubringen, was es im Leben der Dorfbewohner täglich zu sehen und zu hören gab. So wurde schon damals Predigt verbunden mit Seelsorge mein Hauptanliegen. Wenn ich später etwa einmal eine Zeit lang nicht Hausbesuche machen konnte, wurden die Predigten theoretisch. Dabei fällt es natürlich auch nicht an Problemen und an Anfechtungen, deren 4 seien wenigstens kurz erwähnt, wären noch viel andere. Erstens, ich bin kein Redner, das haben Sie schon gemerkt. Ja, ich hütete mich, ein Redner zu werden. Denn was aus dem Ärmel geschüttelt ist, ist immer ärmlich. Schönrednerei. Darum bereitete ich die Predigt schriftlich vor, und las sie der Gemeinde am Sonntagmorgen Satz für Satz vor. Ganz streng. Einmal hatte ich Besuch eines älteren, erfahrenen, lieben Amtsbruders. Im Gespräch fragte er mich so nebenbei, ob ich die Predigt ablese. Und als ich ja sagte, wechselte er plötzlich das Thema, es gebe in der Schweiz gegen Tierquälerei einen Tierschutzverein. Ein Pfarrer aber, der am Sonntagen müden Bauern eine Predigt ablese, treibe Schlimmeres als Tierquälerei. Das sei Menschenquälerei. Von da ab gab ich mir Mühe, die Predigt auswendig zu lernen. Ich musste schon am Mittwoch fertig sein damit zuerst, um sie dann bis am Sonntag noch auswendig zu können. Aber das Auswendiglernen wurde zur Technik. Das Schreiben der Predigt nicht, aber das Auswendiglernen, sodass ich in den letzten Jahrzehnten, wenn ich am Samstagabend beim Nachtessen sagen konnte, ich habe das Amen geschrieben, konnte ich noch bis am Morgen die Predigt memorieren. Bis 12 Uhr und dann von 5 Uhr an noch einmal. Zweitens, ein anderes Problem beschäftigte mich. Paulus schreibt den Korinthern, den Christen in Korinth, ich zähme meinen Leib, dass ich nicht anderen predige und selbstverwerflich sei. 1. Korinther 9. Das heißt, selber tun, was man von anderen verlangt. Das ist rascher gesagt als getan. Das ging mir eines Tages auf. In der Gegend, am Ufer des Sees, wuchs ein kräftiger Weißwein. So gab es im Dorf einige Familienväter, die zu tief ins Weinglas schauten und Gefahr liefen, langsam aber sicher zugrunde zu gehen. Der Gemeindepräsident, aus Angst vor Gemeindekosten, gab mir einen Wink, mich der Gefährdeten doch anzunehmen. Mein Gott, was konnte ich, junger Mann, diesen Familienvätern vormachen? Nach langem Zögern sah ich mich innerlich genötigt, vorab selber zu tun, was ich ihnen zu raten versuchte und von ihnen erwartete, und wurde abstinent. So kann das Predigen dazu führen, Konsequenzen zu ziehen, ob sie einem passen oder nicht. Es passte in der Gemeinde nicht allen. Wenn ich Besuche machte, war der erste Gang der Hausmutter immer in den Keller hinunter ein Glas heraufgeholt für den Herrn Pfarrer. Und als ich zum ersten Mal als Student, als Abstinent einen Hausbesuch machte, die Frau war am Kartoffelschälen, da wollte sie hingehen und Wein holen und ich sagte, ich sei jetzt abstinent, schmetterte sie das Messer auf den Tisch und sagte, was soll man ihnen noch aufstellen, wenn sie das Beste, was wir haben, nicht wollen. So kann man in Konflikt geraten. Drittens, der Kirchenbesuch. Ich habe darüber heute schon gesprochen. Ganz kurz wiederholen, für die nicht da waren, sind einige vielleicht. Auf den Predigtmanuskripten der ersten Zeit waren mit Bleistift notiert immer zwei Zahlen. Einmal 25 und 11, ein andermal 19 und 7, 13 und 5, die Zahlen der Frauen und der Männer in der Predigt. Ich besuchte in meiner Not einen älteren Kollegen, es war Hermann Kutter. Nach aufmerksamem Zuhören lautete sein Rat,
Glaube, was du sagst. Und ich gratuliere dir, garantiere dir, dass das eine Wirkung haben wird aufs ganze Dorf. Auch auf diejenigen, die nicht zur Predigt kommen. Ja, bis in die Umgebung, bis ans Ende der Welt. Aber höre auf zu zählen. Zähle sie nicht mehr. Als ich dann später nach dem Zweiten Weltkrieg durch von Tat und Triglaf eingeladen wurde zu den Kirchentagen, habe dann an 7 Kirchentagen die Bibelarbeit tun dürfen, da dachte ich oft an dieses Wort. Zähle sie nicht mehr, aber glaube, was du sagst. Es wird bis an die Enden der Erde reichen. Und als letzthin einer der letzten, 2, 3 der letzten Predigtbände ins Japanische übersetzt wurden, erinnerte ich mich an den Rat, glaube, was du sagst. Zähle sie nicht mehr. Und die Wirkung wird sein bis an die Enden der Welt. Viertens, das darf ich schon sagen hier, ein weiteres Problem war die Gattenwahl. Ich war ledig, zusammen mit meiner Mutter. Das Abstottern der Studienschulden hinderte mich 3 Jahre am Heiraten. Und nun meldete sich das Problem. Ein Pfarrer ist kein Privatmann. Er kann nicht eine Lebensgefährtin wählen, die nur ihm persönlich zusagt. Er muss eine Pfarrfrau bekommen, die ihm im Amt kein Hindernis, sondern behilflich ist. Wie vorgehen? Ich erfuhr später, dass ich im Dorf schon lang verheiratet war. An einem Examenessen im Schulhaus traf es sich, dass ich neben einem Gast zu sitzen kam, eine miteingeladene Lehrerin aus der Nachbargemeinde. Im Gespräch ergab es sich, dass sie sich mit ähnlicher Lektüre beschäftigte wie ich. Durch Drittpersonen vernahm ich, dass sie in ihrer Gemeinde Sonntagsschule hielt und einen Blaukreuz-Hoffnungsbund gegründet hatte. Das war's doch. Sie wurde meine Lebensgefährtin und Mitarbeiterin zugleich. Mutter von 7 eigenen Kindern und zugleich Gemeindemutter. Sie wurde nicht Präsidentin von Vereinen. Aber wenn sie vernahm, dass ich eine Zeit lang einen gewissen Besuch nicht machen konnte, ging sie in aller Stille hin. Sie verzichtete mit den Kindern auf einen Hund, weil kein Bettler und kein Fremdling an einer Pfarrhaustür durch Hundebellen erschreckt werden soll. Pfarrfrau, Gemahlin und Mutter, noch einmal ein Gnadengeschenk, wofür man nur danken kann. Nach 6 Jahren Dorfpfarramt bekam der Landbub den Ruf in eine Stadtgemeinde. Wie das dazu kam, das wäre einiges zu erzählen, aber ich muss langsam etwas auf die Uhr schauen. Ein Berner nach Basel. Ein kleines Detail sei dabei kurz erwähnt. beim Zusammenpacken auf dem Estrich finde ich zu unterst in einer Schachtel meinen damals weggeschmissenen Konfirmandenspruch. Und ging dabei mit Staunen in die Knie. In uns ist nicht Kraft. Wir wissen nicht, was wir tun sollen. Unsere Augen sehen nach dir. Ist das jetzt nicht genau das Wort, das mir Gott in diese Situation hinein direkt zuruft? Die Übernahme einer völlig neuen Aufgabe. Wer leistet das aus eigener Kraft? Solch ein Entscheid, wer weiß, ob er richtig ist oder ein Fehltritt. Wir wissen nicht, was wir tun sollen. Unsere Augen sehen nach dir. Seltsam. Man wirft sein Konfirmandenspruch. Man wirft ein Wort Gottes wütend in eine Kiste. Und 15 Jahre später steht das Wort auf wie aus dem Grab und wird einem zum Leitwort und zur Stärkung auf den Weg in eine unbekannte Zukunft. Unsere Augen sehen nach dir. Übrigens, die Basler mögen die Berner gut, die Zürcher nicht. Sie nehmen uns nicht immer ganz ernst, sehen uns gelegentlich als gutmütige Unschuld vom Lande an. Aber sie haben eine ausgesprochene Sympathie für uns Berner. Zuerst sprach ich in den Wochengottesdiensten meinen Berner Dialekt. Bald hieß es in der Gemeinde, es sei heimelig beim neuen Pfarrer. Da lauerte offenbar die Gefahr der Verharmlosung. Darum schaltete ich von der heimeligen Mundart auf sachliche Schriftdeutsch um. Bald meldeten sich natürlich auch die Probleme. Es war die Zeit, an die niemand gern zurückdenkt. Die schrecklichen Jahre der Arbeitslosigkeit. Zwischen den beiden Weltkriegen. Auf Basels Pflaster waren 6000 arbeitslose Werktätige. Ich sehe in der Rückschau immer noch die Familienväter, Männer in den besten Jahren, in der pfarramtlichen Sprechstunde, wie sie ihre Militärdienstbüchlein aufzeigten und geltend machten, dass sie während der Grenzbesetzung 1418 im ganzen 800 Militärdiensttage geleistet hatten. Und jetzt schickt sie das Vaterland betteln. Die Arbeitslosenunterstützung war noch nicht so organisiert wie heute. Sie wurden von Büro zu Büro abgewiesen, mussten mit ihrer Arbeitskraft hausieren gehen. Schlimm war dabei nicht die Geldknappheit und Mittellosigkeit. Eigentlich schlimm wurde das Verachtetsein. Sie mussten an den Stempelstellen Schlange stehen, bis auf die Straße hinaus. Man nannte sie Stempelbrüder. Man bedenke, was in Basel Brüder heißt. Unvergesslich ist mir der Besuch bei einem Konfirmanden. Die Mutter war allein daheim. Sie erzählte, wenn ihr arbeitsloser Mann den Jungen wegen einer Fehlleistung zurechtweise, dann reagiere der mit der frechen Bemerkung, geh du zuerst arbeiten, dann kannst du mir wieder befehlen. So hat's gewirkt in die Familien hinein. Kaum etwas zerstört die Arbeiterehre, die Menschenwürde so sehr, wie unfreiwillige Arbeitslosigkeit. In unvorstellbarer Bedrängnis suchte ich in der Bibel Antwort und Trost und fand sie bei den Propheten des Alten Bundes, die plötzlich anfingen, hochaktuell in diese Situation hineinzusprechen. Ich fing am Sonntag an, Amos auszulegen, den Propheten, der in Gottes Auftrag Gerechtigkeit fordert und zu den Frommen und Tonangebenden seiner Zeit sagt: Ich hasse eure Feiertage und mag eure Versammlungen nicht riechen. Tue weg von mir das Geplärr deiner Lieder, denn ich mag dein Psalterspiel nicht hören. Es soll aber Recht offenbart werden wie Wasser und Gerechtigkeit wie ein starker Strom. Dann kam Adolf Hitler mit seinen Versprechungen. Nach einem Vortrag in Frankfurt am Main vor versammelter Gemeinde stand einst eine kleine hellblonde Frauensperson auf. Es war nach dem Zweiten Weltkrieg. Sie sagte in der Rückschau, in aller Öffentlichkeit: Wir waren 10 Kinder, der Vater arbeitslos, die Mutter verachtet, weil sie so viele Kinder hatte. Und nun kommt der Adolf, gibt dem Vater Arbeit und der Mutter als Gebärerin von 10 Germanen den Eichenkranz aufs Haupt. Waren meine Eltern Schufte, wenn sie dem Führer dankbar waren. So vernahmen auch unsere Arbeitslosen, dass jenseits der Grenze Arbeit geschafft wurde. Das war eine unheimliche Versuchung für die Basler Arbeitslosen so nah an der Grenze. Nach der Lektüre von Mein Kampf, es war im Sommer 1934, fing ich an, am Sonntag den Propheten Daniel auszulegen. Das 7. Kapitel gab mir den Anstoß dazu, dass das Weltgeschehen als wütendes Meer zeigt, mit grausamen Tieren, die aus dem Meer auftauchten, und darüber der Alte auf seinem Thron, der alte Gott. Mit der Wirkung, dass der Segerist mich nach einiger Zeit warnte, es seien sonntags während der Predigt jeweilen eine Anzahl Autos mit ausländischen Nummernschildern in der Umgebung des Gottesdienstlokals parkiert. Ich solle ja nicht mehr über die Grenze ins Badische hinübergehen. Die Predigten würden abgehört. Nachdem später die Predigten gedruckt waren, wurde dem Bändchen die Ehre zuteil, im Dritten Reich auf die Liste der verbotenen Bücher zu kommen. Unsere Verkündigung geriet damals auch in der Schweiz heftig ins Kreuzfeuer der Diskussion. Wenn man sich ein klein wenig zum Zeitgeschehen äußerte in der Predigt, dann stritt man später darüber draußen, was und wie er es wieder gesagt habe in der Predigt, und wie er es gemeint habe. Um darüber Klarheit zu schaffen, gründeten Eduard Thurneisen und ich die sogenannten Basler Predigten, eine monatlich erscheinende Reihe gedruckter Predigten. Sie kommen heute noch heraus im 42. Jahrgang. Um zu dokumentieren, was wir gesagt hatten und wie wir es gemeint hatten. Ganz schwierig wurde die Situation, als im Sommer 1942 unsere Schweizer Regierung den jüdischen Flüchtlingen den Eintritt, die Flucht in unser Land verweigerte. In meiner Gemeinde wohnten Grenzwächter, die mir erzählten, wie schrecklich das jeweilen sei, wenn man jemanden mit dem Bajonett, mit dem Gewehr zurückweisen musste. Zum Beispiel eine Großmutter, eine jüdische, mit ihren Enkelkindern, musste ich zurückweisen, sagte mir einer. Und drüben hörte ich dann das Schreien, wenn sie geschnappt wurden. Auf der Landsgemeinde der jungen Kirche im Hallenstadion in Oerlikon bei Zürich bekam ich den Auftrag, als Pfarrer einer Grenzgemeinde den dort als Referent anwesenden Bundesrat Herrn von Steiger vor 8000 jungen Zuhörern entgegenzutreten. Es war im Hochsommer 42. Das war mein bisher schwerster Gang zur Kanzel im Dienst aus Wort. Ich dachte auch damals an die Angst des Kindes, er könnte herunterfallen. Reden, die Wahrheit sagen nämlich, dass mit dieser Grenzsperre unser Land am Tod von Hunderttausenden von Juden mitschuldig wurde, galt bei vielen bei uns als Landesverrat während des Krieges. Dagegen schweigen wäre Verrat an Gottes Wort gewesen. Die Versuchung zur Flucht war wieder einmal extrem da. Gott ließ sie nicht gelingen und gab Freudigkeit zum Bekenntnis in Anwesenheit des für die Grenzschließung verantwortlichen Magistraten. In uns ist nicht Kraft. Wir wissen nicht, was wir tun sollen. Unsere Augen sehen nach dir. Nach dem Krieg, das ist jetzt der letzte Abschnitt, nach dem Krieg im Frühling 46 kam dann die Anfrage für ans Berner Münster. Darüber erschrak ich so sehr, dass ich zuerst zweimal Nein sagte. Die Fluchtgedanken meldeten sich wieder. Der Gedanke, in die Stadt zu gehen, wo der Bundesrat und Herr von Steiger sind. Erst nach langem Zögern konnte ich mich zu einem Ja entschließen. Warum, wieso diese Angst? In der Bauernstube war ich als Dorfkind heimisch, auch in der Mietswohnung der kleinen Leute, auch im Fabriksaal, aber in der Villa, im Salon, in der Welt der kommunalen, kantonalen und eidgenössischen Beamten. Das sogenannte Kirchenfeld, wo ich wirken sollte, das alte Villenviertel der Bundesstadt, war mir denkbar fremd. Es wurden denn auch vor der endgültigen Wahlentscheidung zwei Gegenkandidaten gegen mich aufgestellt. Es bildeten sich Gegengruppen gegen den da aus Basel. Aber der eine war Abkömmling einer alten Patrizierfamilie, einer alten Bernburger. Der andere im Militärdienst Feldprediger. In jenen Tagen vor der endgültigen Entscheidung schrieb mir ein Berner: Bergprediger tun heute noch, denn in der Kirche sitzt der Tod, die Welt ist finster. Feldprediger muss einer sein, dann erst ist er ganz stubenrein fürs Berner Münster. Ein erfahrener Mann rief mir damals in Basel durchs Telefon zu: Pass auf, Kathedralen sind gefährlich. Ja, Kathedralen sind gefährlich. Der deutsche Theologe Hans-Joachim Krauss äußerte sich einmal: In den Kathedralen fühlten sich die Dämonen, die Teufel am sichersten geborgen. Ja, Kathedralen sind gefährlich. Wieso denn? Es ist da alles so harmonisch, so geformt, so schön. Wie nahe liegt da die Versuchung, dass schließlich auch die Predigt harmonisch wird, geformt und schön. Gottes Wort aber ist Herausforderung an unseren Glauben, ist heilsame Beunruhigung, oft Ärgernis und ein Trost nicht für die Sicheren und Satten, sondern für die Angefochtenen und Leidenden. In Berner Münster sind, so erzählte meine Gattin, nach ihrem ersten Predigtbesuch in Berner Münster, sie habe an den Glasfenstern wenigstens 2 Dutzend Bären in den Familienwappen gesehen und gezählt. Und fast kein Kreuz. Ahnen wir, was Hans-Joachim Krauss meint. Am Eingangsportal stehen sich die 5 klugen Jungfrauen höhnisch lachend, den 5 kopfhängend den Törichten gegenüber. Eine der Törichten war eine Negerin. Diese 10 Jungfrauen sind jetzt ganz erneuert worden. Ich weiß nicht, ob es immer noch so ist jetzt. Ich habe mir einmal die Aussage erlaubt, wie wenn die Berner damals in Bern keine Modelle für törichte Jungfrauen gefunden hätten und sie in Afrika suchen mussten. In der Baugeschichte ist zu lesen, dass die damalige Bürgerschaft sehr darauf bedacht war, dass das Mittelschiff des Berner Münsters 1,50 Meter höher sein musste als dasjenige der Konkurrentin am Genfersee der Kathedrale in Lausanne. Ja, passet Sie auf, Kathedralen sind gefährlich. Ich durfte nach der Kampfwahl dann allerdings auch erfahren, dass es in den Villen auch Probleme gibt. Auch unter den scheinbar so gesicherten Beamten gibt es Probleme und Überforderungen. Zum Beispiel, wenn mir einer erzählt, wie auf seiner Abteilung jeder darauf bedacht ist, eine Stufe höher zu steigen. Ein Wort von Kurt Marti unter dem Titel Pitié pour les chefs Erbarmen mit den Bossen, mit den Chefs, lautet treibend und getrieben, reibend und gerieben, je am Markt Herzinfarkt. Das ist kurz zusammengefasst das Problem vieler Beamten. Und in der Altstadt, hinter den Geranien, hinter der Geranienpracht, die von den Touristen bewundert wird, in den Hintergassen und Schatzseiten gibt es auch Elend und Einsamkeit. AHV-Rentner, für welche die Anschaffung einer Brille, die Ersetzung des abgenutzten Gebisses, die Doktorrechnung, es gab noch keine obligatorische Versicherung, zum finanziellen Problem werden musste. So bestieg ich den 22 und ein halbes Jahr mit der Predigt die steile, hohe Treppe zur Münsterkanzel, von der ich als Sechsjähriger Angst hatte, der Pfarrer könnte herunterfallen. Freute mich am Sonntagmorgen wie ein Kind, jeweils aufs erste Gemeindelied, das ein Dank- und Loblied zur Ehre Gottes zu sein pflegte, und versuchte einer sehr gemischten Gemeinde aus allen Lebensaltern, Berufen und Schichten zusammengewürfelt, Gottes Wort zu verkündigen. Und als ich am eidgenössischen Dank-, Buß- und Bettag 1968, vor 10 Jahren, die Abschiedspredigt hielt, fand auch sie, wie so manch andere all die Jahre hindurch, nicht nur lebhaften und zahlreichen Zuspruch, das Münster war immer voll, sondern Gottlob auch Widerspruch. Ein geharnischter Protestbrief, den ich daraufhin bekam, war mir ein besonderer Trost. Ich sah darin ein Zeichen dafür, dass Gottes Wort bis zuletzt bei mir blieb und mich vor nur schönen, allzu schönen Münsterpredigten bewahrte. Ja, es ist so, wie es der Peter des 139. Psalmes sagt. Gott beachtet den Einzelnen. Und Gott lässt uns unsere Fluchtversuche nicht gelingen. Und Gott hat einen Plan mit uns von Mutterleib an. Es ist der Rettungsplan, ausgeführt und vollendet durch Jesus Christus, hochgelobt in Ewigkeit. Amen.